Großer himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Tag, für die Zeit zusammen, Herr. Danke, dass du da bist, dass dein Geist mitten unter uns wirkt, in den Herzen und Gedanken der Menschen. Danke, dass wir diese Zeit haben, um einfach ganz auf dein Wort zu schauen. Auf dich zu hören, uns formen zu lassen, verändern zu lassen. Herr, sprich du, Herr, durch dein Wort. Nimm die Barrieren weg, die vielleicht im Herzen sind, dass wir wirklich ganz offen sind für dich. In Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch wieder setzen. Vielleicht kann sich jeder das vorstellen. Du planst eine schöne, ruhige Zeit, vielleicht nur für dich, vielleicht nur mit Familie oder nur mit Freunden. Und freust dich drauf und all das. Und dann kommt ein unerwarteter Besuch, vielleicht ein Telefonanruf. Und das war's mit der Ruhe. Man freut sich auf Ruhe und dann kommt's nicht. Weil irgendwas dazwischen kam. Wie fühlst du dich dann, wenn sowas passiert? Gestört? Genervt?
Warum jetzt?
Ja. Ich frage das, weil das auch bei Jesus passiert ist. Und das sehen wir heute in unserer Stelle. Ich meine, es gibt manche Leute, die, denen das nicht stört. Die sind flexibel und können sagen, okay, es wird schon klappen irgendwann. Ich kann das auch sagen, manchmal, nicht immer. Jesus musste auch damit kämpfen. Letzte Woche ging es um eine Auseinandersetzung mit Pharisäern. Danach, das ist in Kapitel 7, danach wollte Jesus Ruhe haben. Denn diese Auseinandersetzung war, da waren auch viele Leute da, viel Trubel und so weiter. Und da lesen wir dann in Markus, Vers 24 von Markus 7, Jesus brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon, trat in ein Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr. Hier sehen wir, Jesus wollte unbedingt einfach Ruhe haben, nicht nur für sich, sondern einfach auch mit seinen Jüngern, mit den Leuten, die wirklich tagtäglich mit ihm waren, nur mit ihnen zu sein. Jesus war kein Mensch, der wirklich nur auf Achse war oder irgendwas immer am Hut hatte oder irgendwas tun musste, sondern er suchte auch Zeiten der Ruhe für sich, auch Zeiten der Ruhe für seine Jünger. Das können wir schon sehen in Kapitel 6, der hat es schon einmal versucht. Und da sehen wir in Vers 31 von Kapitel 6, Jesus sagte zu ihnen, also zu seinen Aposteln, die hatte er gerade vorher rausgeschickt, zu zweit zu verkündigen und zu heilen und sowas. Sie kamen zurück, die waren begeistert, sie haben erzählt und da war so viel los, dass Jesus einfach gesagt hat, komm, lass uns mal zurückgehen, komm mit an einen einsamen Platz, wo wir alleine sind und ruhen wenig aus. Es war ein ständiges Kommen und Gehen, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. So fuhren sie also mit dem Boot an eine einsame Stelle, um dort allein zu sein. Allein zu sein. Ja, das ist ja nicht schlecht. Nur das Problem da war, dass viele Leute es mitbekamen. Und die steigen aus dem Boot. Und allein sein war nichts zu erkennen. Denn es waren ein Haufen Leute überall. Das hatten wir vor 2-3 Wochen gelesen. Also diesmal, damit es nicht passiert, versucht er gar nicht in Israel zu bleiben, sondern er geht nach Tyrus und Sidon. Das sind Städte, die eigentlich wo kaum Juden sind. Schon welche, aber auf jeden Fall hauptsächlich nicht Juden. Griechen, Heiden, wenn er das in Judäa nicht finden kann, vielleicht findet er das denn dort. Und geht in einen Raum, geht in ein Haus. Scheint, dass er wirklich da versucht, sich abzukapseln mit seinen Jüngern, um einfach mit ihnen zu sein. Nun, leider, wie wir dann auch, wer seine Bibel hatten, schon weiterliest, hat das nicht geklappt. Wir lesen ab Vers 25. Er konnte doch nicht verborgen bleiben, denn schon bald kam eine Frau, deren Tochter einen bösen Geist hatte. Sie hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Die Frau war eine Griechin, eine Syrophönizierin von Geburt. Sie warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus wehrte ab, lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Herr, entgegnete sie, immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Da hast du recht, sagte Jesus zu ihr. Du kannst gehen. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen auf dem Bett. Der böse Geist hat es verlassen. Am Anfang sehen wir, wie Jesus, oder beziehungsweise wie Markus, der dieses geschrieben hat, die Herkunft von dieser Frau betont. Er sagt erstens, dass sie eine Syrophönizierin ist, also Syrophönizien, also echt ein Zungenbrecher. Das war die Gegend Libanon, Syrien, ja, nördlich von Israel. Da kam sie her, von Geburt aus. Aber er nennt sie auch eine Griechin. Das heißt, entweder meinte er, das sagt er nicht, dass sie, das war manchmal so ein Sammelbegriff für alle, die nicht Juden waren. Ja, gerade Griechen. Alle, die nicht Juden waren, waren Griechen. Oder es könnte sein, dass sie praktisch sich da in dem Ort, wo sie waren, heimisch gemacht hat und vor allem unter den, man nennt sie hellenistischen Gesellschaft gelebt hat. Das heißt, sie alle sprachen Griechisch, sie hatten viele Verbindungen, sie waren nicht unbedingt Griechisch von ihrer Landesherkunft, aber auf jeden Fall war das ihr praktisch, sie sprachen Griechisch und lebten, wie die Griechen lebten. Und so wurden sie oft einfach Griechen genannt, auch wenn sie nicht, was wir sagen würden, heute, sie hatten keinen Reisepass von Griechenland. Ja. Nun, diese Frau war auf jeden Fall, und das ist eben diese Betonung mit diesen beiden Begriffen, keine Frau aus Gottes Volk. Nur sie hat ein Anliegen, wo sie wirklich daran verzweifelte, ihre Tochter wird von einem bösen Geist gequält. Nun, wenn wir einmal diese Geschichte lesen, was ist euer erster Eindruck, wie Jesus auf diese Frau reagiert? Was denkt ihr, wenn ihr das lest? Wenn ihr seht, da lasst zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen, es den Hunden vorzuwerfen, da sagt er. Was denkst du, wenn du das hörst, wenn du das liest? Ja, diese Worte. Was kommt zuerst in den Kopf denn?
Schon hart.
Schon hart, ne?
Ja, erstmal, er nimmt sie nicht ernst mit der Frage, die sie stellt.
Okay.
Sondern wie bei der Frau im Verborgenen geht er auf was ein, was sie im Verborgenen
ja. Problem hat. Ja. Abweisend. Also fast abweisend. Also wirklich hart da. Und als ich mir da so ein bisschen mit der Stelle gekämpft habe, weil es wirklich untypisch ist für Jesus. Ja. Da sind zwei Dinge mir gekommen beim Nachschauen, die mir geholfen haben, also seinen Umgang zu verstehen. Erstens war das Historische, die Situation dort, und zweitens eine Parallelstelle in Matthäus. Diese Geschichte wird in Matthäus 15 auch wiedergegeben. Also erstens zur Geschichte. In der Gegend war es nicht ungewöhnlich, dass Menschen aufgetreten sind, die von sich behaupteten, Wunderheiler zu sein. Vielleicht haben sie irgendwas gekonnt oder was auch immer. Sie haben von sich behauptet. Also es war also wirklich so, dass sie gesagt haben, sie haben die Fähigkeit, Menschen zu heilen. Und also wie Aberglaube auch so ist, es gab Leute, die das auch geglaubt haben. Und kann sein, dass es auch geschehen ist, das wissen wir nicht, da weiß ich nichts von, aber auf jeden Fall, sie hatten schon einen gewissen Ruf da. Und so war es wichtig für die Leute da, dass wenn jemand, wenn du selbst oder jemand, der dir nahesteht, krank ist, dass du versucht hast, auf die gute Seite von diesen Wunderheilern zu kommen. Denn was sie gemacht haben, ist eben, wenn die versucht haben zu heilen, es hat nicht geklappt, war das nicht, natürlich nicht ihre Schuld, sondern derjenige, der das gewollt hatte, hat irgendwas stimmt nicht. Ja, irgendwie deine Gedanken sind schlecht oder du denkst schlecht über mich oder so und so kann ich nicht wirken oder was auch immer. Ja? Und so hat man versucht, diese Wunderheiler milde zu stimmen, dass sie wirklich denken, okay, ich bin bei dir und ich unterstütze dich zum Beispiel. Und das sieht man dann auch so ein bisschen in Matthäus 15. Denn das Erste, was, also hier wird es nicht gesagt, aber in Matthäus sieht man diese Worte, was die Frau gesagt hatte. Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Das hört sich gut an, bis man sich daran erinnert, was Markus betont hatte, das ist nicht ein Jude. Und eine Frau, eine heidnische Frau, kann mit diesen Worten Sohn Davids eigentlich nichts anfangen. Das gilt gar nicht für einen Nicht-Jude. Ein Nicht-Jude wusste ganz genau, was diese Worte meinten. Das heißt, dass ein Sohn, also ein Nachkommen von David, irgendwann auf dem Thron Israel sitzen wird und herrschen wird. Und zu der Zeitpunkt war das ein, dass die gedacht haben, er wird weltlich herrschen und eine wunderbare Herrschaft ausrichten, was nur für die Juden ist. Insofern war dieser Begriff für die Heiden eher abstoßend, weil sie nicht unbedingt davon profitieren würden, wenn ein Sohn Davids auf den Thron kommt, sondern nur die Juden. So war das die Denkweise damals. Also man fragt sich denn eben, warum nennt diese Frau Jesus den Sohn Davids? Da kommt schon ein bisschen dieser Verdacht, was sie damals geglaubt haben, wenn du was Gutes über diesen Menschen sagst, dann wird er positiv sein und wird eher auf deine Bitte eingehen. So wie die Wunderheiler. Und Matthäus erwähnt extra, nachdem die Frau das gesagt hatte, dass Jesus sie ignoriert hatte. Er praktisch sagte nicht, tat nichts. In einer Weise, das ist für mich erklärbar, dass er einfach sagt, ich bin nicht so wie diese Wunderheiler. Wenn du mich so aufbuttern willst, na, ohne mich. Das ist für mich die Erklärung, wie er so reagiert. Ja, wenn du mit mir so umgehen willst, mit diesen anderen Leuten, nein, ich bin anders. Er will nicht in einen Topf gesetzt werden mit diesen sogenannten Wunderheiler. Deshalb, und das ist eben ein bisschen schwierig, weil, aber für Leute damals war das selbstverständlich. Da brauchte Markus, weder Markus noch Matthäus, irgendwas mehr zu sagen, weil alle gewusst haben, es gibt diese Leute. Und so kam es eben, dass er sagt, Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger, erfüll ihr doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels gesandt. So, hier bekommt man den Eindruck, mehr in Matthäus als in Markus, dass diese Frau nicht locker ließ. Und dass, obwohl er ihr keine Antwort gibt, das war nicht Grund genug für sie, aufzuhören. Sondern es scheint hier, dass sie dadurch einfach immer wieder, vielleicht indem sie dabei war oder ihn immer wieder gesehen hatte und ihn angesprochen hatte, er merkt sie, da ist mehr dahinter und deshalb will ich nicht locker lassen. Und auch wenn Jesus hier sagt, dafür bin ich nicht zuständig, im Grunde genommen, weil er sagte ja, sie ist kein Jude, sie gehört nicht zum Volk. Ich habe diese Aufgabe, Gott hat mich gesandt, zum Gott, Volk Israels. Das stimmt. Und irgendwann hat es den Jüngern genervt. Und das ist interessant, weil die haben nicht unbedingt gesagt, Mensch, die Frau tut mir leid. Ja, wir wollen unbedingt was machen. Der geht so schlecht, sondern einfach, sie nervt uns, komm. Tu irgendwas, damit wir diese Ruhe haben. Ja, kommt mir bekannt vor manchmal, wie ich bin. Und hier mit seinen Worten gibt er ihr zu denken. Er sagt es nicht, aber meiner Meinung nach ist das, was er tun will. Ich bin zum Volk Israel gesandt, sagt er damit, wenn du einen Wunderheiler brauchst, geh zu deinen Leuten. Und das so auch in gewisser Weise so ein kleiner Test hier mit ihr. Und was ich schade finde, ist eben mit diesen ganzen Geschichten in der Bibel, ist, ja, wir alle sagen, wie viel Prozent von Kommunikation ist nicht verbal. Jemand sagte mir 90%, jemand sagte mir, also auf jeden Fall viel. Ja, es ist nicht nur die Worte, sondern auch die Geste und wie laut man redet, wie leise, welchem Ton und so weiter. Ob man mit einem Lächeln was sagt oder mit einem bösen Blick, das gehört alles dazu und das sieht man aber nicht hier. In welchem Ton, ich würde gerne wissen bei dieser Geschichte, in welchem Ton Jesus diese Worte gesagt hätte. Eher schroff, so abweisend oder eher milde und so ein bisschen aus Test. Ja, vielleicht mit einem Lächeln an den Lippen, weiß ich nicht. Was wir sehen ist, wenn wir zurück zu Markus kommen, dass sie auch durch diese Worte sich nicht abbringen davon ließ, Jesus anzuflehen. Und sie tut etwas, was schon sehr deutlich macht, was in ihrem Herzen steckt. Sie wirft sich ihm vor den Füßen. Ja, eine deutliche Handlung, die was ausdrückt, was in ihrem Herzen ist. Dass sie wirklich an ihn erkennt, dass da er nicht nur ein Wunderheiler ist, sondern viel mehr. Und dann geht bei Jesus diesen kleinen Test, ja man soll nicht unbedingt das Brot nehmen von den Kindern und wirft den Hunden vor, das geht doch nicht. Und dann sagt sie, ja, aber in den Haushalten, wo es Kinder gibt und sie essen, da kriegen die Hunde immer was ab. Weiß nicht, wir hatten nie Hunde zu Hause, die im Haus wohnen. Vielleicht kennt jemand das und das ist eben meistens der Fall gewesen, auch, dass die Hunde was abgekriegt haben. Und diese Frau drückt einfach damit aus, dass sie überzeugt ist, dass Gottes Barmherzigkeit auch den Nichtjuden gilt. Auch den Menschen, die nicht eigentlich aus Sicht der Juden dazugehören. Und das drückt ihr Vertrauen in Jesus aus, die sie hat. Die sie vielleicht in der Zeit, wo Jesus da war und wo sie immer wieder zu ihm kam, die einfach gewachsen ist. Weil sie einfach gesehen hat, der ist anders als diese Wunderheiler. Und wenn ich wirklich Hilfe haben kann, dann nur von ihm. Das war ihre große. Vielleicht hatte sie auch irgendwann gehört von diesen Geschichten aus dem Alten Testament, wo sogar die Nicht-Juden Heilung erfahren haben. Wo ein Prophet aus Israel sogar eine Frau, ihren Sohn, wieder zum Leben erweckte. Der krank war, obwohl er nicht mal ein, das nicht mal, sie, weder sie noch er, zum Volk Gottes gehörten. Ihre Hoffnung lag wirklich nur auf Gott und seine Barmherzigkeit. Und das stimmt. Jesus hatte nicht die Aufgabe, zu dieser Frau zu gehen. Aber was wir sehen, ist einfach das, was Gottes Wesen ausmachte, ist, er tut Dinge nicht, weil er tun muss, sondern weil er will, wenn Menschen ihm vertrauen. Und auf seine Gnade hoffen. Ja, ich denke, diese Geschichte ist einfach so ermutigend, weil es einfach, diese Frau hatte nie was vorzuweisen. Die hat nie und nimmer irgendwo gesagt, ja, ich habe es verdient, ich bin doch eine gute Bürgerin in dieser Gesellschaft, ich habe so dies und jenes geschafft und so weiter. Dass sie einfach voll und ganz auf seine Barmherzigkeit vertraut. Und das ist das, was uns ermutigen kann. Ja, was haben wir vorzuweisen, wo wir irgendwie Gott beeindrucken können? Ja, was haben wir vorzuweisen? Wenn es danach geht, wo kann vor Gott, wer kann vor Gott kommen? Aber die Frau macht hier deutlich, es liegt nicht an uns, wie toll wir sind. Ja, ich meine, eigentlich hat die Frau in dieser Geschichte fast ein Minus gehabt, weil sie seinen Urlaub gestört hatte. Ja. Aber sie vertraute auf die Gnade Gottes, und das dürfen wir auch. Das dürfen wir auch. Und wenn wir das sehen, einfach wenn du den ganzen Kapitel 7 liest, da siehst du eine deutliche Botschaft. Am Anfang, die erste Hälfte, die letzte Woche dran war, da ging es um Reinheit und Unreinheit, also rein sein und unrein. Und da hat Jesus sehr deutlich gemacht, dass diese ganze Idee, die die Pharisäer und viele unter den Juden hatten, von Reinheit und Unrein und dass Menschen rein und unrein sein können, dass das eigentlich durch ihn die Vergangenheit angehört. Das war nicht mehr aktuell. Und das hat er deutlich gemacht hier in dieser Geschichte, indem er dorthin ging, direkt nach dieser Auseinandersetzung, dorthin ging, wo die Menschen in den Augen der Pharisäer alle unrein waren. Und er ist unter den Menschen. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass er steht hier, er verließ die Gegend von Tyrus und ging über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das 10-Städte-Gebiet. Und ich hatte nicht die Zeit, mal eine Karte zu finden, aber eigentlich, Tyrus ist so an der Küste von Libanon. Okay? Und dann Galiläa ist ein bisschen, also östlich und südlicher, nicht sehr weit. Aber was tut Jesus? Er geht nach Norden und dann nach Osten und dann kommt praktisch auf die andere Seite von dem See an. Ja? War nicht von Google Maps vorgesehen. Ja? Da gibst du nicht den kürzesten Weg ein und landest dort. Aber interessant ist eben diese Gegend, dieses 10-Städte-Gebiet oder Decapolis, das sind Städte, die der Cäsar hat bauen lassen, um seine ganze Verwaltung in dieser Gegend aufzustocken. Also nicht alle, sondern also schon einige. Das heißt, es waren sehr viele Nichtjuden in diesen Leuten auf der östlichen Seite von diesem See. Nicht nur, da waren auch viele Juden, aber es war so eine halb-halb, so eine Mischung. Ja? Nachdem er von rein und unrein spricht, da geht er in eine Gegend, wo es kaum welche gibt, dann geht er einen anderen Gegend über einen Umweg, wo es sehr viele gibt. Oder eine gemischte Gruppe gibt. Eine deutliche Botschaft, glaube ich, durch sein Handeln. Aber da waren genug Juden, die alle kannten ihn und die sind alle wieder zusammengekommen. Und dann geschah Folgendes. Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dessen Zunge mit Speichel, blickte zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Mann, Ephata, das bedeutet, öffne dich. Im selben Augenblick öffneten sich seine Ohren, seine Zunge war gelöst und er konnte normal reden. Jesus verbot den Leuten, jemand etwas davon zu sagen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machen sie es bekannt. Die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. Wie gut ist alles, was er getan hat, sagten sie. Er gibt sogar den Tauben das Gehör und den Stummen die Sprachen wieder. Dieser Mann, den sie vor Jesus gebracht haben, hat es nicht leicht. Er konnte nicht hören, Das heißt, die Leute, die nicht hören können, können auch nicht unbedingt sehr gut reden. Und es scheint aber, dass er es besonders schwer hatte. Die meisten sagen, wahrscheinlich war irgendeine Krankheit in seiner Zunge, dass es irgendwie hat größer werden lassen oder nicht kontrollieren konnten. Denn es wird hier extra erwähnt, am anderen, dass die Zunge gelöst wurde, als er geheilt war. Also er hat es wirklich nicht einfach. Ja, wenn wir bedenken, wie wichtig Kommunikation ist durch Reden und durch Hören, und so sehen sie in Jesus eine Hoffnung, dass es ihm besser geht. Und hier, auch hier sehe ich einfach, wie Jesus sich unterscheidet von den Wunderheilern. Bei denen geht es um möglichst viel Aufmerksamkeit. Aber was tut Jesus? Er nimmt ihn, geht zur Seite, dass es wirklich nur Vier-Augen-Gespräch ist. Ja? Und weil der Mann nicht hören kann oder sowas, dann macht Jesus deutlich durch die Berührung, was er tun will. Er berührt seine Ohren und seine Zunge und sagt einfach dann dieses eine Wort: öffne dich. Und es klappt. Ja. Und das finde ich einfach nochmal eine Bestätigung für mich, als ich es gelesen habe. Jesus ging es immer um die Menschen, nie um Aufmerksamkeit, darum, dass andere sehen, was er tut. Das wusste, das kann man nicht ganz hindern, aber es ging ihm um diesen Menschen, der vor ihm war. Und er hat diesen Menschen geheilt. In einer Weise, die wirklich diesen Menschen brauchte auch. Und die Leute staunten über diesen Wunder und die wollten das weitererzählen. Jesus wollte es nicht unbedingt, weil er nicht als Wunderheiler bekannt werden wollte. Aber die konnte er nicht stoppen. Also die haben so gestaunt. Aber wenn wir in diesem Zusammenhang, denk mal dran, dieses Kapitel 7. Unrein, rein. Und viele Juden und Nichtjuden. Und hier ist die Botschaft. Oder ich frage mich auch, warum hat Markus diese Geschichte erzählt? Denn Markus war der einzige von den vier Evangelien, der diese Geschichte gebracht hat. Keine andere. Und das geht mir, dann sage ich, Moment, stopp. Wenn es ihm wichtig war, also vielleicht kannte er den Menschen persönlich und wollte unbedingt seine Geschichte auch mit reinbringen, wissen wir nicht. Was wir wissen, ist erstens, Markus hat dieses Evangelium an Menschen geschrieben in Rom, wahrscheinlich. Menschen, die unter Verfolgung litten, Menschen, die falsch verstanden wurden, weil alle, die nicht Christen waren, haben gesagt, das ist nur irgendeine komische Abzweig von Judentum, was sowieso anders ist. Und die Juden haben gesagt, nee, das hat mit uns gar nichts zu tun, bring uns da nicht in die gleiche Suppe. Und die waren wirklich Außenseiter hier. Wurden wie Unreine betrachtet. Und hier sehen wir, wie Jesus nicht nur von Rein und Unrein Abschied nimmt, sondern auch zu den Unreinen geht. Auch wenn es nicht seine Aufgabe war, hat er geholfen. Und hier auch einen Menschen geheilt und damit auch eine Nachricht gegeben, die für alle Menschen, also ich sag mal, den meisten war das wirklich bekannt. Denn es gab eine Prophezeiung in Jesaja, die sich damit verbunden hat. In Jesaja 35 können wir folgende Worte lesen. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben: Seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste bricht Wasser hervor, Bäche in der Steppe und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. An der Stelle, wo die Schakale lagerten, wird Gras sowie Rohr und Schilf sein. Und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der Heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein, die Menschen, die ihm folgen. Wer auf dem Weg geht, selbst Einfältige werden nicht ihre gehen. Kein Löwe wird dort sein, kein reißendes Tier wird auf ihm hinaufgehen und noch dort gefunden werden, sondern die Erlösten werden darauf gehen. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen. Mit Jubel und ewiger Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen, und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Ich denke, also auf jeden Fall, diese Worte wurden von allen Juden da bis heute als eine messianische Vorhersage gesehen. Und ich bin mir überzeugt, dass Markus von dieser Stelle wusste. Und dass er besonders an Vers 5 dachte, wo die Augen der Blinden aufgetan werden, die Ohren der Tauben geöffnet werden. Der Lahme springt wie ein Hirsch, die Zunge des Stummen jauchzt. Wow. Und er sieht in diesen Geschichten, wie das sich erfüllt. Und er sagt zu den Menschen, die das lesen werden, was er hier sieht, ohne dass er es erwähnt: Diese messianische Zeit, diese Prophezeiung von einer Zeit, wo ein Messias da ist und all das, was er beschreibt, das ist jetzt angebrochen. Und diese Heilung ist ein Beweis dafür. Und ich finde es besonders betreffend, wenn du liest mal diese Stelle und dann denk an die Situation von den Christen in Rom, die so viel Unrecht leiden. Oder auch die Christen heute in vielen Teilen der Welt oder auch unter uns. Wir leiden Unrecht. Und es kommt eine Zeit der Vergeltung von Gott. Selbst in der Wüste wird Wasser ausbrechen. Es ist schon da und es wird eines Tages in Vollendung kommen. Für die Erlösten des Herrn heißt das unbeschreibliche Freude. Wasserströme in der Wüste. Sicherheit wird herrschen. Und hier ist es auch, wenn man daran denkt. Kein Löwe auf diesem Weg. Aber in Rom wussten sie, da könnten sie jederzeit vor den Löwen kommen. Und diese Gedanken sprechen so sehr zu den Menschen damals und auch zu uns heute und wollen Mut machen. Was ist am Ende von diesem Weg? Ja, das himmlische Jerusalem, wo unbeschreibliche Freude herrscht. Wo es da steht, dass Gott selbst die Tränen trocknen wird aus unseren Augen. Eine Hochzeitsfeier, die alles übertrifft, was wir uns vorstellen können. Markus will den Menschen Mut machen. Das erwartet uns. Dass es lohnt sich, diesen Weg zu gehen bis zum Ende. Oder auch was Johannes in der Offenbarung sagte: Sei treu bis zum Tod, ich werde dir den Siegenkranz des Lebens geben. Das hat Jesus gesagt. Sei treu, bleibe auf dem Weg, es lohnt sich. Ja. Manchmal werden Christen vorgeworfen, sie denken nur an das Jenseits und sind für das Diesseits, ja, irgendwie fremd. Aber der Gedanke an den Jenseits, diese Überzeugung von dem, was kommt, kann uns tragen, wenn es diesseits Probleme gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt. Über all das. Die Überzeugung zu wissen, er macht alles wieder gut. Ich muss das nicht machen. Möge Gott uns diese Kraft schenken, einfach den Weg zu gehen. Und er hat nicht gesagt, wie gut. den Weg gehen, sondern einfach auf dem Weg bleiben. Egal wie oft wir hinfallen, egal wie oft uns die Kraft fehlt, auf dem Weg bleiben, treu bleiben, bis zum Ende. Es lohnt sich. Beten wir zusammen. Herr, danke, dass du etwas Wunderbares für uns vorbereitet hast, worauf wir uns wirklich freuen können. Danke, dass wir mitten in all dem, was in dieser Welt geschieht, wissen können, es gibt was Tolles vor uns. Und du gehst mit uns auf diesem Weg und begleitet uns dort. Und wir dürfen ein kleines Vorgeschmack bekommen von dem, was dort ist, weil dein Reich schon angebrochen ist. Aber die Vollendung steht noch aus. Schenk uns Augen, die immer wieder darauf gerichtet sind. Dein Reich komme, Herr. Amen. So. Möge Gott euch einfach Augen schenken, die immer wieder auf das Ziel schauen. In den Alltag, während ihr allem, was ihr tut. Immer wieder auf ihn schauen. Denn der Tag wird kommen.